Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ist Israels Zukunft Vergangenheit? Ist die Gemeinde bzw. Kirche etwa doch das neue Israel und hat sie die Verheißungen des Alten Testamentes von den Juden übernommen? Die beiden Bibellehrer Johannes Pflaum und Norbert Lied legen in dieser Broschüre Ersatztheologie auf überzeugende Weise dar, dass die Bibel allen theologischen Konzepten zum Trotz die Ersetzung Israels durch die Gemeinde nicht lehrt und dass die Gemeinde gar nicht das neue Israel Gottes sein kann. Hören Sie heute die Einleitung sowie den ersten Teil des ersten Kapitels. Hören Sie heute im vierten Teil das Kapitel 3. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Tora und die Landfrage. Jonathan Edwards schreibt, dass die Juden wieder in ihr eigenes Land zurückkehren werden, weil sie bisher noch nie ein Viertel dieses Landes besessen haben, das ihnen so oft versprochen wurde, von dem Roten Meer bis zum Fluss Euphrat. 2. Mose 23, Vers 31, 1. Mose 15, Vers 18, 5. Mose 11, Vers 24 und Josua 1, Vers 4. Obwohl Paulus unmissverständlich deutlich macht, dass Gott Israel nicht endgültig verworfen hat, erwähnt er zum Beispiel die alttestamentlichen Landesverheißungen für Israel mit keinem Wort. Das ist auch gar nicht nötig, weil diese durch den neuen Bund nicht aufgehoben worden sind. Wichtig ist, wir müssen in der Bibel verschiedene Bündnisse unterscheiden. Es gibt bedingungslose, einseitige Bündnisse und es gibt solche, die an Bedingungen geknüpft sind. Ersatztheologen verweisen zu Recht darauf, dass der alte Bund, auch Mosaischer Bund, Sinai-Bund oder Gesetzesbund genannt, durch den neuen Bund ersetzt und abgelöst worden ist. Aber ist es wirklich dieser alte Bund, der für Israel die Landfrage regelt? 5. Mose 28 und die Landesverheißung. Der alte Bund war an Bedingungen geknüpft. Und so macht 5. Mose 28 deutlich, dass der Gehorsam gegenüber dem Bund für Israel mit Segen, der Ungehorsam dagegen mit Fluch verbunden ist. Durch seinen Ungehorsam gegenüber dem alten Bund hat Israel nach den Aussagen der Ersatztheologen seine Auserwählung und die noch ausstehenden Verheißungen verspielt. Dies ist allerdings eine falsche Schlussfolgerung. Denn völlig unabhängig von dieser Behauptung lesen wir in 5. Mose 28 von zwei Zerstreuungen Israels, die mit dem Ungehorsam des Volkes zusammenhängen. Das Kapitel spricht aber auch von der zukünftigen Sammlung Israels. In 5. Mose 28, Vers 36 geht es zunächst um die Wegführung des israelitischen Volkes aus dem Land. Einerseits des nördlichen 10-Stämmereiches Israel durch die Assyrer, 722 vor Christus, andererseits die Zerstreuung des Südreiches Juda, 586 vor Christus. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation wegführen, die du nicht gekannt hast, du und deine Väter, und du wirst dort anderen Göttern aus Holz und Stein dienen. Hier ist die Rede von einer Wegführung Israels zu einem fremden Volk. Und diese Verschleppung steht in einem direkten Zusammenhang mit einem König. Beides hat sich sowohl bei der Wegführung des Nordreiches als auch des Südreiches erfüllt. Das Nordreich wurde unter seinem letzten König nach Assyrien, das Südreich unter König Zedekia nach Babylon weggeführt. Demgegenüber ist in 5. Mose 28, Vers 64 von einer Zerstreuung unter alle Völker die Rede, ohne dass ein König erwähnt wird. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, Götter aus Holz und Stein. Diese zweite Zerstreuung Israels hängt in gewissem Sinn mit der ersten Zerstreuung Israels zusammen, da sich auch ein Teil der Weggeführten nach Assyrien und Babylon unter die Völker zerstreute. Aber die eigentliche Erfüllung kam mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus und der damit verbundenen Zerstreuung der Juden unter alle Völker des Römischen Reiches. Besiegelt wurde dies noch mit der Niederschlagung des Bar-Kochba-Aufstandes durch die Römer, 135 nach Christus, und der damit verbundenen nochmaligen Zerstreuung von einem ganzen Teil des Rests der Juden, die sich noch in Israel befanden. Was können wir aus diesen beiden Zerstreuungen lernen? Wenn Gott zum einen die Geschichte seines Volkes trotz dessen Ungehorsam nach der ersten Zerstreuung nicht beendet hat, liegt es nahe, dass er dies auch nach der zweiten Zerstreuung Israels nicht tun wird. Zum anderen kann sich die Verheißung über die zukünftige Sammlung Israels in 5. Mose 30, die Verse 1 bis 6, nicht mit der Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil erfüllt haben, sondern muss sich auf eine zukünftige Sammlung nach der zweiten Zerstreuung beziehen. Dies wird daran deutlich, dass Vers 3 von der Sammlung aus allen Völkern und nicht nur aus einem Volk spricht. Vergleichen Sie dazu 5. Mose 28, Vers 36, unter welche Israel zerstreut war. Eine solche Sammlung kann sich aber erst nach der zweiten Zerstreuung Israels erfüllen. Außerdem ist in Vers 6 die Rede davon, dass der Herr seinem Volk das Herz beschneiden wird und es ihn dann uneingeschränkt lieben und ihm dienen wird. Dies hat sich trotz der Erweckungsbewegung unter den Rückkehrern aus Babylon auch noch nicht erfüllt. Der Prophet Maleachi macht deutlich, wie schnell es nach der Erweckungsbewegung unter Serubabel, Esra und Nehemia wieder zur Oberflächlichkeit und zum Abfall kam. Wir fassen zusammen. Unabhängig davon, wie man die Übertragung der Verheißungen vom Alten auf den Neuen Bund deuten mag, kann man aus 5. Mose 28 nicht folgern, dass Israel seine Verheißungen durch den Ungehorsam gegenüber dem Gesetzesbund verloren hätte. Dieses Kapitel macht deutlich, dass Israel zweimal zerstreut wird und sich die Verheißung für die zukünftige Sammlung, 5. Mose 30, nicht auf die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft beziehen kann, sondern erst auf die Zerstreuung unter alle Völker. Das geschah nach Christi Tod und Auferstehung und der Zerstörung Jerusalems. Falsche Einordnung eines wichtigen Bundes. In der Ersatztheologie wird ein wichtiger Bund falsch eingeordnet, sowie seiner irdischen Verheißungen für das Volk und Land Israel beraubt, der Abraham-Bund. Im Gegensatz zum Alten Bund oder Gesetzesbund ist der Abraham-Bund ein einseitiger Bund, den Gott bedingungslos mit Abraham vollzogen hat. So steht es deutlich in 1. Mose 15, die Verse 7 bis 21. Der Herr gibt Abraham den Auftrag, eine Jungkuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube in je zwei Hälften zu teilen und einander gegenüberzulegen. Wenn damals ein Bund geschlossen wurde, gingen beide beteiligten Parteien zwischen den Tierhälften hindurch. In 1. Mose 15 ging aber nur eine Partei, die Feuerfackel Gottes, zwischen den Hälften hindurch. Vers 17. Somit ist der Abraham-Bund im Gegensatz zum Gesetzesbund, dem Alten Bund, ein einseitiger Bund, der allein in Gottes Zusage und Verheißung begründet liegt und nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ab Vers 18 stehen die zukünftigen Landesverheißungen für Israel ausdrücklich in einem Zusammenhang mit diesem Bund. Diese Landverheißungen für Israel haben sich bisher noch nicht erfüllt. Auch in seiner bisher größten Ausdehnung unter David und Salomo hat Israel die Grenzen vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat noch nicht besessen. Weil der Abraham-Bund ein einseitiger Bund ist, muss sich diese Verheißung in der Zukunft noch erfüllen. Wie wir gesehen haben, behandelt Paulus in Römer 9 bis 11 das Verhältnis der Gemeinde zu Israel. Kapitel 11, die Verse 26 bis 27 spricht von der zukünftigen Errettung Israels. Die Begründung des Apostels folgt in Vers 28. Dort lesen wir: Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Hier haben wir den Bezug zu Abraham, Isaak und Jakob. Im nächsten Vers begründet Paulus das Ganze mit dem einseitigen Abraham-Bund. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Auch schon im Alten Testament vor dem Mosaischen Bund wird deutlich, dass Gottes Rettungshandeln mit seinem Volk im Abraham-Bund begründet ist. So lesen wir in 2. Mose 2, Vers 24 im Zusammenhang mit der Sklaverei in Ägypten: Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. 5. Mose 6, Vers 3 und Vers 10 sowie Kapitel 7, Vers 8 begründen die Errettung Israels und die verheißene Landnahme ebenfalls mit dem Abraham-Bund. Die erfüllten und zugleich zukünftigen Verheißungen für Israel werden in Psalm 105, die Verse 7 bis 11, mit dem Abraham-Bund begründet. Im Gegensatz zum Lehrsystem der Ersatztheologen ist die biblische Verheißung der zukünftigen Errettung Israels nicht an den Mosaischen Bund gebunden, der an Bedingungen geknüpft war, sondern an den Abraham-Bund. Dieser Bund ist ein einseitiger Bund, dessen Zusagen auch im Hinblick auf das Land Israel allein in der Verheißung Gottes begründet sind. Die Landfrage. Die Landverheißung ist in der Bibel also an den Abraham-Bund gekoppelt. Obwohl der Sinai-Bund gekündigt ist, bleibt der Abraham-Bund weiter bestehen. Somit behält auch die Landverheißungen für Israel ihre Bedeutung. 1. Mose 12, Vers 1 sowie 1. Mose 15, Vers 7. Die verheißenen Grenzen werden allerdings erst mit dem Kommen des Messias erfüllt werden. Dabei ist zu betonen, dass nicht Israel sich dieses Land ausgesucht hat, sondern dass es Gott für sein Volk bestimmt hat. Hesekiel 20, Vers 42 sowie Hesekiel 36, Vers 28. Gott selbst nennt es sein Erbteil in Joel 4, Vers 2. Alles, was die Völker gegen das Land Israel planen und unternehmen, richtet sich darum letztendlich immer gegen Gott selbst. Wir müssen bei allem, was mit Israel zu tun hat, immer zwei Fakten im Auge behalten. Erstens: Bei Gottes Gerichtshandeln an den Völkern, die an Israel schuldig geworden sind, geht es um seine Erwählung und um seine Ehre. Das ist unabhängig von Israels Glaube oder Unglaube. Zweitens, Gottes Gerichtshandeln an Israel geschieht mit dem Ziel, das Volk letztendlich zur Bekehrung zu führen. Dass Gott selbst das Land für Israel ausgewählt hat, ist eines der stärksten Argumente gegen die Ersatztheologie. Gleichzeitig haben wir hier aber auch den eindrücklichsten Beweis, dass Gott seine Landesverheißungen einlöst. Denn seit 1948 befindet sich auf dem Gebiet des antiken Israels wieder ein jüdischer Staat. Durch die Landfrage ist Israel in den Brennpunkt der Weltgeschichte gerückt. Diese Frage wird auch das Kommen des Messias und das Gericht über die Nationen auslösen. Joel 4, Vers 2. Die geschichtlichen Fakten sprechen da eine deutliche Sprache. Seit der Zerstreuung durch die Römer 70 bis 135 nach Christus gab es auf dem Gebiet des heutigen Israels nie einen eigenständigen arabischen Staat. Diesbezüglich dreht sich die Weltpolitik um eine Geschichtslüge. Zunächst stand Eretz Israel unter der römisch-byzantinischen Herrschaft. Danach wurde es 614 nach Christus von den Persern erobert. 629 nach Christus beendete Kaiser Herakulis die persische Herrschaft, bevor dann wenig später die arabische Eroberung begann, 638 nach Christus. Die arabische Besatzung unter verschiedenen Herrschern wurde 1071 nach Christus durch die der Kreuzfahrer abgelöst. Nach der muslimischen Rückeroberung kam es zu weiteren Kreuzzügen und christlich-muslimischen Kämpfen um das Heilige Land. Ab 1291 traten die Mamelucken als Fremdherrscher über das Land Israel auf. 1517 wurden sie durch das Osmanische Reich abgelöst. 1917 wurde dieses durch die Briten abgelöst und schließlich wurde England durch einen Völkerbundbeschluss das Mandat über das Land übertragen. 1948 wurde es von Israel wieder in Besitz genommen. So war Israel zwar zum Beispiel von den Römern besetzt, ohne deshalb ein römischer Staat zu sein. Ebenso wenig wurde Israel ein persischer Staat, als es von den Persern erobert wurde. Und unter arabischer Besatzung wurde Israel kein arabischer Staat und unter den Kreuzrittern kein europäischer. Unter der Herrschaft der Mamelucken wurde Israel kein osteuropäischer Staat. Unter den Osmanen kein osmanischer bzw. türkischer und unter englischer Mandatsherrschaft kein englischer Staat. Und obwohl Araber, Palästinenser, neben Israelis im jüdischen Land lebten, gab es deswegen doch nie einen palästinensischen Staat. Da Israel nach der Eroberung unter Josua ca. 1400 v. Chr. Ein ausdrücklich israelitischer bzw. jüdischer Staat wurde und es seither nie mehr einen anderen eigenständigen Staat gab, ist es nur natürlich, dass die Juden nach ihrer Zerstreuung den Staat wieder zugesprochen bekamen. Trotz der Zerstreuung durch die zwei Jahrtausende waren immer Juden in Israel präsent, wenn auch nur zu Tausenden oder Zehntausenden. Obwohl Napoleon Israel wieder mit den Juden besiedeln wollte, blieb ihm dies verwehrt. Am 20. April 1799 kam aus seinem Generalquartier in Jerusalem der Aufruf an die rechtmäßigen Erben Palästinas. Darin heißt es unter anderem: Rechtmäßige Erben Davids, die große Nation, die sonst keinen Handel mit Menschen und Gebieten betreibt, außer mit denen, die eure Vorfahren an alle Völker verkauft haben, Joel 4, Vers 6, lässt hiermit einen Aufruf an euch ergehen, gewiss nicht in dem Sinn, dass ihr euer Erbland erobern sollt, sondern einfach darum, dass ihr Besitz ergreifen mögt von dem Land, das mit der Garantie und Hilfe dieser Nation erobert wurde. Ihr sollt hier die Herren bleiben, auch gegen all die, die auftauchen werden, um es euch zu nehmen. Durch das Scheitern Napoleons im Nahen Osten wurden diese Pläne vereitelt. Aus heilsgeschichtlicher Sicht gesehen war die Zeit für die Rückkehr Israels noch nicht reif. Der Schweizer Pfarrer Felix Bouve schrieb 1858 nach einer Israelreise: Die Christen, die das Heilige Land erobert hatten, konnten dasselbe niemals halten. Es war für sie nie etwas anderes als ein Schlachtfeld und ein Friedhof. Die Sarazenen, die es ihnen entrissen haben, mussten es sich ihrerseits wieder durch die Ottomanen wegnehmen lassen. Diese, die dem Namen nach noch die Herren sind, haben dieses Land zu einer Wüste gemacht, wohin sie kaum ihren Fuß ohne Angst zu setzen wagen. Die Araber selbst, die die Bevölkerung dieses Landes ausmachen, können in diesem Land nur als Lagerbewohner betrachtet werden. Sie haben ihre Zelte auf den Weideplätzen aufgeschlagen oder beziehen nur ein Nachtquartier in den Ruinen der Städte. Sie haben nichts gegründet. Dass sie dem Boden fremd sind, haben sie zu demselben auch keine enge Verbindung gefunden. Der Wüstenwind, der sie herbeibringt, kann sie eines Tages wieder wegwehen, ohne dass sie die geringste Spur ihres Aufenthalts hinterlassen. Gott hat Palästina so viele Nationen in die Hand gegeben und hat es doch keiner Nation erlaubt, sich hier fest niederzulassen und Wurzeln zu schlagen. Ganz bestimmt hält er dieses Land für sein Volk in Reserve, für die Nachkommen dieses Volkes, die eines Tages die demütigen und sanftmütigen Menschen geworden sind, von denen Jesus sagt, sie werden das Land ererben. In der Zeit der Zerstreuung Israels lag das Land Israel verwüstet und öde, genauso wie es die Bibel vorausgesagt hatte in Sacharja 7, Vers 14 oder in Matthäus 23, Vers 38. L.J. Davis führt verschiedene Quellen an, die bestätigen, dass Israel jahrhundertelang nur spärlich bevölkert war und weite Teile des Landes verwildert waren. So gab es viel Sumpfgebiet, das einen Herd für Malaria darstellte. Große Teile waren kahl und es gab nur selten Bäume oder Sträucher. Viel Land war dem Unkraut überlassen. Während der ganzen Zeit der Zerstreuung Israels war nie ein eigenständiger Palästinenserstaat entstanden. Die Gebietsbezeichnung Palästina wurde erst durch das Völkerbundmandat zu einer politischen Größe. 1922 wurde von den Briten ca. 80% des Gebietes als Transjordanien abgetrennt, woraus sich das heutige Jordanien entwickelte. Der Begriff, von dem sich das heutige Wort Palästina ableitet, wurde nach der Niederschlagung des Bar Kochba-Aufstandes 132 bis 135 nach Christus durch den römischen Kaiser Hadrian erfunden. David Dolan schreibt dazu: Judäa erhielt den lateinischen Namen Syria Palästine, woraus später die uns geläufige Bezeichnung Palästina wurde. Palästina heißt Land der Philister. Mit dieser Bezeichnung sollte jede jüdische Beziehung zu dem Land, das der Gott Israels sein Eigentum nennt, ausgetilgt werden. Der UN-Teilungsplan von 1947, das heutige Israel in einen arabischen und jüdischen Staat aufzuteilen, wurde damals von den Arabern abgelehnt. Interessanterweise gab es bis in die 1960er Jahre keinen israelisch-palästinensischen Konflikt. Es war vom Kampf der arabischen Nation gegen Israel die Rede. Erst 1964 wurde mit der Gründung der PLO die ethnische Gruppe der Palästinenser geschaffen. In Wirklichkeit gibt es weder eine palästinensische Kultur noch eine palästinensische Sprache oder Religion. Palästinenser sind in Wirklichkeit nichts anderes als Araber, die im Land Israel wohnen. Sie haben überhaupt nichts mit den Kanaanäern zu tun, die Israel bei seiner Landnahme durch Josua vertrieb. Diese Ureinwohner werden schon zur Zeit des Neuen Testaments nicht mehr erwähnt. Rudolf Pfisterer weist darauf hin, dass selbst eine Kontinuität von den arabischen Besatzern des 7. Jahrhunderts bis in die Gegenwart nicht feststellbar ist. Natürlich gab es seit der Zerstreuung Israels auch immer Araber, die dort wohnhaft waren. Aber viele der sogenannten Palästinenser sind in den letzten beiden Jahrhunderten nach Israel eingewandert. Rudolf Pfisterer schreibt: In einer entwaffnenden Offenheit hat 1977 ein führender Vertreter der PLO, Suhai Mosen, den genau kalkulierten Missbrauch zugegeben, der mit dem Namen der in Palästina wohnenden Araber getrieben wird. Ein palästinensisches Volk gibt es nicht. Die Schaffung eines palästinensischen Staates ist ein Mittel zur Fortsetzung unseres Kampfes gegen Israel und für die arabische Einheit. Da Golda Meir die Existenz eines palästinensischen Volkes leugnet, behaupte ich, dass es ein solches Volk gibt und dass es von den Jordaniern zu unterscheiden ist. Doch in Wirklichkeit gibt es keinen Unterschied zwischen Jordaniern und Palästinensern, Syrern und Libanesen. Wir alle gehören zum arabischen Volk. Nur aus politischen und taktischen Gründen sprechen wir von der Existenz einer palästinensischen Identität. Da es im nationalen Interesse der Araber liegt, eine separate Existenz der Palästinenser dem Zionismus gegenüberzustellen. Aus taktischen Gründen kann Jordanien, das ein Staat mit festen Grenzen ist, keinen Anspruch auf Haifa, Jaffa, Beersheba und Jerusalem fordern. Doch sobald unsere Rechte auf das gesamte Palästina wiederhergestellt sind, dürfen wir die Vereinigung Jordaniens mit Palästina keinen Augenblick mehr verzögern. Faktisch festzuhalten ist auch, dass der Gazastreifen vor 1967 und die Westbank 19 Jahre lang in arabischer Hand waren. Damals dachte niemand daran, einen palästinensischen Staat zu gründen. Die ägyptische Wochenzeitung El Musawa schreibt 1968: Eine palästinensische Nation ist das Ergebnis einer fortschreitenden Planung, da ja die Welt kaum einen Krieg von 100 Millionen Arabern gegen eine kleine Nation gutheißen würde. Es geht hier nicht darum, das Problem der arabischen Flüchtlinge zu bagatellisieren oder ein plumpes Feindbild aufzubauen. Dass israelische Staatsbürger, ob Juden oder Araber, in Frieden miteinander leben sollten, steht außer Frage. Die Landfrage kann jedoch nur vor dem Hintergrund des biblisch-prophetischen Wortes richtig eingeordnet werden. Was beim faktischen Betrachten des Ganzen bestürzen muss, ist die Tatsache, dass sich die gegenwärtige Weltpolitik um einen Geschichtsmythos dreht und darauf aufbaut. Bei allem politischen Hin und Her gilt es zu beachten, dass letztendlich der lebendige Gott seine Hand zum Schwur über das Land erhoben hat. Hesekiel 20, Vers 42. Die Ersatztheologie behauptet, Gott habe Israel des Landes enterbt. Doch die Tora, die fünf Bücher Moses selbst und die Geschichte lehren etwas anderes.
Dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus der Broschüre Ersatztheologie von Johannes Pflaum und Norbert Lied hörten Sie soeben im vierten Teil das Kapitel 3. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414 oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.